Liebe Frau Professorin Marquardsen, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, uns ein bisschen Rede und Antwort zu stehen bezüglich Ihres Werdegangs in dem Projekt Vorbildlich. Genau, wir reden mit Lehrenden im Bereich Jura, um herauszukriegen, wie sind die Werdegänge, um eine wissenschaftliche Karriere anzustrengen im Bereich der Rechtswissenschaften. Ja, wir fangen mal ganz von vorne an. Was wollten Sie denn als Kind gerne beruflich werden?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt teilnehmen darf, weil das ja nicht ganz selbstverständlich ist, dadurch, dass ich ja meine wissenschaftliche Karriere ja noch gar nicht so abgeschlossen ist, dass ich ja noch in einer Qualifizierungsphase bin. Aber ich freue mich umso mehr, dass ich trotzdem teilnehmen darf. Also erstmal vielen Dank. Jetzt zur Frage. Ja. Also das mit dem Traumberuf, das ist so eine Sache als Kind. Also ich kann nicht sagen, dass ich den Traumberuf irgendwie mal gehabt hätte. Das hat sich irgendwie von, als ich ganz klein war und der festen Überzeugung war, ich würde Feuerwehrmann werden, irgendwann über Lehrer, weil meine Eltern Lehrer waren. Und dann wird man irgendwie mal eine Phase lang das Gleiche wie die Eltern zu. Ich werde alles, aber auf definitiv nie Lehrer. Das hat jetzt so semi-gut geklappt. irgendwann habe ich dann mich darauf eingeschossen, dass ich sage, naja, ich studiere Jura. So ohne so ein konkretes Berufsziel, natürlich eher im Kopf von die klassischen Berufe, Anwalt, ja, Richter, ja. Staatsanwalt, so, ne? Die man dann vielleicht, wenn man.
Aber noch gar nicht unbedingt so eine finale Berufsvorstellung.
Nee, gar nicht so konkret. Und ehrlich gesagt hatte ich dann mehr oder weniger meine ganze Gymnasialzeit keinen so konkreten Plan. Also ich kann von mir nicht sagen, dass ich den einen Traumberuf gehabt hätte. Okay. Hochschullehrer war es bestimmt nicht. Das kann ich sagen. Also das stand nicht auf der Agenda.
Okay, also in der Oberstufenzeit dann irgendwann gesagt, okay, Jura soll es werden.
Ja, irgendwann kam ja so die Zeit, wo dann alle gefragt haben, ja, und was studierst du dann nach dem, oder was machst du nach dem Abi? Ja, irgendwie Studium war klar, aber was? Und dann war ich immer noch auf dieser Phase zu sagen, nicht Lehramt. Also sehr lange war meine Antwort darauf, nicht Lehramt. Und habe gehofft, dass keiner weiterfragt. Und dann war mehr oder weniger das Abi da. Und dann habe ich eine Zeit lang dann immer gesagt, ja, ich studiere Jura, ohne mich damit auseinandergesetzt zu haben. Weil irgendwas, das ist ein Fach, was einem einfällt, wenn man gerade keine Idee hat. Und dann ist es das geworden. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach, warum eigentlich nicht? Also irgendwie so vom Naturell, glaube ich, entspricht mir das schon. Und ich probiere es einfach mal. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere Jura aus. Und wenn das nach einem Semester ich so merke, das ist nicht meins, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, dann wechsle ich und dann studiere ich. Und jetzt kommt was völlig Fachfremdes, Mathe und Physik.
Das ist gar nicht so ne? Also, haben Sie schon mal gehört.
Genau, also das wirkt sehr fachfremd, das ist es nicht, weil Jura viel logisch denken ist und Mathe eben auch. Ja. Und deswegen ist es gar nicht so weit auseinander, wie man immer meint, aber auf den ersten Blick hat es wenig miteinander zu tun.
Ja. So, und dann kam nach dem Abitur der Studienbeginn. Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Vorlesungstag?
Ja und nein, also viel, viel präsenter ist mir der erste Tag an der Uni, der nicht der Vorlesungstag war, sondern ein Informationsveranstaltungstag für die neuen Jurastudierenden. Der war einen Monat oder so vor dem, oder anderthalb Monate vor tatsächlichem Studienbeginn. Und daran, den Tag habe ich total präsent. Da habe ich tatsächlich auch schon Leute kennengelernt, die mich dann durch mein ganzes Studium begleitet haben. Und den Tag, den kann ich, glaube ich, vom ersten Moment aus dem Auto aussteigen bis zum letzten Moment abends so tatsächlich noch komplett wiedergeben. Der erste, auch sehr präsent ist mir der erste Tag der Einführungswoche, der ja mehr oder weniger Studienbeginn ist. Der erste Vorlesungstag. Also ich weiß, dass es ein Montag war und ich weiß, dass die erste Vorlesung montags BGB-AT war. Aber konkret kann ich mich nicht dran erinnern.
Wo haben Sie in Ihrem Studium gewohnt? War das doch wohnortnah? Also konnten Sie bei Ihren Eltern wohnen oder wollten Sie raus? Oder?
Ja, also die Antwort ist zwar auch da so ein bisschen zweischneidig. Also ich wollte unbedingt raus, ich musste auch raus. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Da gab es ehrlich gesagt keine Chance zu pendeln. Also insofern war schon klar, ich würde auch ausziehen, aber ich wollte auch raus. Also dieses Dorfleben war für mich, also spätestens seit ich Teenager war, hatte ich nichts anderes als vor Augen, als irgendwie da rauszukommen und endlich mal irgendwie leben zu können. So. Und dementsprechend wollte ich dringend raus und war auch klar, dass ich ausziehe. Und eigentlich wollte ich nicht an eine der umliegenden Universitäten gehen, sondern nicht an die, wo alle aus meinem Jahrgang im Zweifel hingehen, sondern irgendwie weiter weg. Das hat am Ende nicht geklappt. Also bin ich an die Uni Osnabrück gegangen, wo alle immer dachten, ja klar, man geht nach Osnabrück, wenn man aus dem Emsland kommt. Aber das war dann tatsächlich fachlich bedingt, weil es zu dem Zeitpunkt die einzige Uni war, die Kombination angeboten hat, die ich wollte, die nämlich eine wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung hatte und eine fachspezifische Fremdsprachenausbildung, die über mehrere Semester lief, also nicht nur über zwei. Inzwischen sind das mehr Unis, die das machen, aber damals war es die einzige. Und deswegen bin ich da hingegangen, bin dann aber trotzdem zu Hause ausgezogen, war ja auch immer noch eine Stunde mit dem Auto gewesen, also Und bin dann in eine WG gezogen, erstmal. Später habe ich im Studium alleine gewohnt und habe das auch sehr genossen, zu Hause raus zu sein. Also es war eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung für die Persönlichkeitsentwicklung, da rauszugehen, aber auch für das echte Studentenleben, was man dann so in den ersten Semestern leben konnte, bevor es dann Richtung Examen ging.
Gehört, dass man in Osnabrück auch ganz gut leben kann.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass es eine Kollegin auch berichtet hat. Da kann man wirklich sehr gut leben. Also das war ein gutes Studentenleben da.
Dann hat sich, genau, also dann haben Sie die verschiedenen Möglichkeiten auch genutzt, die Osnabrück geboten hat, also mit der wirtschaftswissenschaftlichen
Entwicklung. Ja, genau. Die war sogar zwingend in Osnabrück, also die muss man machen, das ist nicht freiwillig gewesen. Aber ich bin unter anderem deswegen dahin gegangen. Also auch wenn sie freiwillig gewesen wäre, hätte ich sie gemacht. Ja. Und eine fachspezifische Fremdsprachenausbildung habe ich gemacht. Genau.
Und dass Sie dann ja schon auch da in die Wissenschaft gehen. Wer hat Sie da oder wie kam dieser Anschluss, dass Sie dann sich entschieden haben, auch zu promovieren?
Ja, das war also auch wie natürlich immer irgendwie so ein Prozess. Ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich ab meinem ersten Studententag auch schon studentische Hilfskraft in einem Lehrstuhl war, weil die Uni Osnabrück damals ein Projekt hatte. Ich weiß gar nicht, über wie viele Jahre das ging und ob es das noch gibt, aber damals war das so. Irgendwann kam die Post mit der Zusage, dass ich genommen bin an der Uni, kam ein Flyer mit, dass man sich bewerben könnte, studentische Hilfskraft schon ab dem ersten Semester für gute Abiturienten. Und dann habe ich gedacht so, also ich habe eine ältere Schwester, die hat was ganz anderes studiert, aber war studentische Hilfskraft. Und dann dachte ich mir, scheint eine ganz gute Sache zu sein, versuche ich es halt mal. Man bewegt sich dann auch gar nicht auf einen konkreten Lehrstuhl, sondern so an den Dekan ging das, glaube ich. Und dann habe ich irgendwann Nachricht bekommen, dass ich einem Lehrstuhl als studentische Hilfskraft zugeteilt wurde tatsächlich. Und so hatte ich, glaube ich, vielleicht sogar noch in der Woche vor meiner ersten Vorlesung, das weiß ich nicht, aber so ab Beginn an den Anschluss an einen Lehrstuhl. Okay. Das war damals der Lehrstuhl von Professor Jens-Peter Schneider, der ist inzwischen in Freiburg. Aber meine ersten 4 Semester war der noch in Osnabrück und da bin ich in diesem Lehrstuhl angekommen. Und da bin ich sehr gut angekommen. Es war einfach auch eine sehr nette Lehrstuhlatmosphäre und das hat großen Einfluss darauf gehabt. Wenn man einmal in diesem Lehrstuhl-Kosmos drin ist, also obwohl Herr Schneider dann irgendwann nach Freiburg gewechselt ist, habe ich direkt eine Anschlussbeschäftigung an einem anderen Lehrstuhl gefunden und bin da nie so rausgekommen, wollte da auch nicht wieder raus, weil ich mich da total wohlgefühlt habe. Und dann hat man natürlich auch direkt Kontakt zu den wissenschaftlichen Mitarbeitern, die promovieren, die AGs geben. Irgendwie scheint dieses Lehrgehen auch in mir drin zu sein, dass ich lange ignorieren wollte. Also habe ich das immer so gesehen und dachte, boah, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also so diese Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin, das möchte ich gerne machen, wenn ich kann. Also es war dann relativ schnell so, dass ich dachte, dass mir das Spaß machen würde. Ich habe auch immer lieber Hausarbeiten geschrieben als Klausuren, was vielleicht auch ein gutes Indiz dafür war, dass das mit der Promotion klappen könnte. Deswegen, es hat sich das so relativ früh schon entwickelt, dass ich dachte, wenn ich dann das Examen stimmt und mich jemand haben will, würde ich das sehr gerne machen.
Ja. Hat Sie da jemand auch noch gezielt gefördert, also vom Lehrstuhl mal abgesehen, also gab es da irgendwie auch einen speziellen Dozenten oder gibt es im privaten Umfeld jemanden, der Sie inspiriert hat, gefördert hat?
Alles, ja. Also, das ist ja auch da, oft sind es ja mehrere Menschen, man kann das nicht festlegen, aber es fing mehr oder weniger schon an. Also ich habe als studentische Hilfskraft, das muss ich vielleicht dazu sagen, nie an dem steuerrechtlichen Lehrstuhl gearbeitet in Osnabrück, wo ich dann später als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig war und noch promoviert habe und offensichtlich irgendwie fachlich auch hängen geblieben bin. Was eher untypisch ist. Meistens geht das, ist ja, wenn man als studentische Hilfskraft, dann wissenschaftliche Mitarbeiterin wird, ist das ja häufig an dem Lehrstuhl, wo man vorher tätig war. Aber ich war eben dann erst an dem Lehrstuhl von Herrn Schneider. Da habe ich auch schon Kontakt zu anderen Lehrstühlen bekommen. Ich hatte einen relativ guten Draht zu meinem AG-Leiter im Staatsorganisationsrecht, obwohl ich am Anfang mit Staatsorganisationsrecht gar nichts anfangen konnte. Aber der war an dem steuerrechtlichen Lehrstuhl und mit dem hatte ich irgendwie einen guten persönlichen Draht so von Anfang an. Und der hatte dann auch mich angesprochen, als ich frei wurde bei Herrn Schneider, so, hast du eigentlich schon einen anderen Job? Und hat mir einen Job bei wiederum einem anderen, also noch nicht am steuerrechtlichen Lehrstuhl, sondern bei Professor Rengeling, der war damals schon Emeriti, aber Mitherausgeber des DVBL. Und dann durfte ich da tätig sein und dessen Büro war aber wiederum im gleichen Gebäude und auf dem gleichen Flur wie der steuerrechtliche Lehrstuhl. So hatte ich dann einen guten Kontakt zum steuerrechtlichen Lehrstuhl, auch weil in meinem privaten Umfeld Leute studentische Hilfskraft an dem Lehrstuhl waren und auch zu der Lehrstuhlinhaberin. Und die hat sehr viel für Studenten gemacht. Die hat viele Exkursionen angeboten. Ich habe ja dann noch den Schwerpunkt gemacht und bin da mitgefahren. Und die hat, was mir damals nicht so bewusst war, aber mich sehr früh wahrgenommen. Und das war für mich ein großes Glück, weil ich mir selbst vieles, glaube ich, nicht zugetraut hätte, was sie mir dann zugetraut hat. Also die hat so hinter meinem Rücken, ohne dass ich es gemerkt habe, mich beeinflusst, wenn ich so möchte. Also die hat mich immer, wenn sie mich gesehen hat, dann mal angesprochen, gefragt, wie es so läuft und was ich so mache und wie es mir gefällt. Und ich fand das immer total nett, also total sympathisch. Aber mir war gar nicht so bewusst, wie sehr sie mich im Blick hatte.
Okay.
Und das ist auch der Vorteil einer eher kleinen Universität, dass man da natürlich mehr auffallen kann und schneller auffällt. Das kann Vor- und Nachteil sein, aber in meinem Fall war es ein großer Vorteil. Also die stand da sehr hinter. Ich hatte aber eben auch ein privates Umfeld. Ich hatte das Glück, dass ich sehr schon im ersten Semester in der Erstsemesterwoche eine Gruppe gefunden habe von sehr ähnlich tickenden Leuten. Fast alle haben mehr oder weniger an Lehrstühlen gearbeitet, dann auch als wissenschaftliche Mitarbeiter, sodass wir irgendwie alle zusammengearbeitet haben und man sich natürlich gegenseitig dann auch mehr zutraut. Also wenn man so in der Gruppe ist und so zweifelt und man sieht, die können das, dann kann ich das auch, das ist meine Peer Group, das funktioniert so. Ja. Das war, deswegen würde ich sagen, es war eine große Mischung aus solchen Gründen.
Und aber ein bisschen raus, genau, also Sie haben Chancen wahrgenommen, aber Sie haben auch Netzwerke genutzt.
Ja. Ja, und ich habe auch einfach viel Glück gehabt, würde ich sagen. Also, dass ich mit den richtigen Leuten in Kontakt gekommen bin und dass die irgendwie auch was in mir gesehen haben, irgendwas Förderungswürdiges. So. Also, ja, eine große Rolle haben halt durchaus eben die Lehrstühle gespielt, mit denen ich dann Kontakt hatte. Also, ich glaube, durchaus wichtiges Element war, dass ich überhaupt früh Kontakt mit der Arbeit an Lehrstühlen hatte. Mhm. So. Und das war wahrscheinlich tatsächlich sehr elementarer Punkt.
Wie ging es denn weiter in Richtung Habilitation?
Ja, das ist so auch, also ich würde ja gerne sagen, dass das alles von langer Hand geplant war in meinem Kopf, aber das ist so überhaupt nicht der Fall. Also ich habe dann erstmal diese Arbeit am Lehrstuhl angefangen und dann hatte mir eine damalige Chefin, die dann mich ja auch quasi dann mir die Stelle vermacht hat, das war auch so mehr oder weniger zwischen Tür und Angel, dass ich das überhaupt wurde, weil ich nämlich meinen damaligen Freund, jetzt, das ist mein Mann, vom Seminar abgeholt habe, das er bei ihr hatte und sie sah mich und das war, ich glaube, ein paar Tage nach meiner mündlichen Prüfung im ersten Staatsexamen, nach der staatlichen Prüfung und dann fragte sie mich an, ach, wie geht's Ihnen denn, was machen Sie gerade so? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin seit Tagen mit meinem staatlichen Teil fertig. Ja, und was machen Sie jetzt? Und ich so, das weiß ich noch nicht. Ja, dann kommen Sie doch morgen Mittag mal in mein Büro. Und dann ging ich in das Büro und so hatte ich einen Job. Also es war viel Glück bei der Sache und viele Zufälle dabei. Und dann hatte ich eben diesen Job und als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und dann hat sie mich sehr weitergeführt und gesagt, bewerben Sie sich mal auf ein Promotionsstipendium. Habe ich gesagt, ich? Also das machen andere Leute, ne? Sie meint, machen Sie es mal, vertrauen Sie mir mal. Und dann habe ich es gemacht und es hat geklappt. Und so hatte ich dann auch da wieder viel Glück. Und dann hat sie mich sehr weiter begleitet. Und irgendwann war es soweit, dass meine Dissertation so dem Ende zuging. Sie hatte die aber noch gar nicht gelesen. Sie war am Ende auch gar nicht meine Doktormutter, sondern mein Doktorvater war ursprünglich Juniorprofessor an dem Lehrstuhl und hat mich in Wirklichkeit die ganze Zeit betreut. Und sobald er eben Lebenszeitprofessor war, hat er die Betreuung auch offiziell übernommen. Aber sie war einfach mit ihm zusammen eine große Förderin für mich. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, können Sie sich nicht vorstellen, an der Uni zu bleiben? Mir macht das schon Spaß, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt die richtige Person dafür bin. Ja, denken Sie doch mal drüber nach. Sie gehen jetzt ja sowieso erstmal ins Referendariat. Das war klar. Und dann lassen Sie den Gedanken doch mal ein bisschen reifen. So bin ich ins Referendariat gegangen. Schon in dem Wissen, mir macht das alles irre viel Spaß. Also von dem Hintergrund kann ich mir das vorstellen. Aber bin ich wirklich gut genug dafür? Das war immer so, weiß ich nicht. Und dann bin ich im Referendariat gewesen und bin gleichzeitig am Lehrstuhl tätig geblieben. Und mein Mann war immer so, jetzt... Der war sehr fördernd und fordernd an der Stelle, hat gesagt, du machst das, mach das. Also es wird dir auf dem Silbertablett serviert, du kannst das, du willst das, also tu es. Und dann habe ich gesagt, ja, mal gucken. Und dann kam mitten im Referendariat die Ausschreibung aus Bochum für die Juniorprofessur. Und die passte sowohl fachlich, also vom Ausschreibungstext, sehr auf das, was mich interessiert hat, was ich bis dato gemacht habe. Und terminlich auch, genau. Ich wurde nämlich im März 2019 mit meinem zweiten Staatsexamen fertig, also so war es geplant und so war es am Ende auch. Und sie war ausgeschrieben zum Sommersemester 2019. Und ich dachte, ja, es passt genau. Bewerbe ich mich da jetzt? Ich habe ja noch nicht mein zweites Examen in der Tasche. Dann war wieder mein Mann gesagt, natürlich bewerbst du dich da. Und dann habe ich mich beworben und naja, the rest is history. Also offensichtlich bin ich hier. Es war auch da so ein bisschen, meine Eltern haben gesagt, willst du das wirklich? Wissenschaft ist doch so eine unsichere Sache. habe ich irgendwann gedacht, ach, also zum einen war mein Mann immer sehr unterstützend und hat gesagt, mach es, warum solltest du es nicht machen, wenn du es willst, probier es doch einfach. Mhm. Und irgendwann habe ich auch selbst so das Mindset gehabt, naja, es ist jetzt eine Chance, das zu machen, ich habe dazu eigentlich Lust, ich probiere das jetzt aus. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass es nicht klappt. Ja, und dann werde ich wohl auch noch irgendwie als Richterin oder Anwältin tätig sein können. Ich habe ja 2 Staatsexamen, also ich bin ja nicht nutzlos auf dem Markt. So, also gerade mit Jura, das ist ja anders als in anderen Fächern, aber eben ein großer Vorteil, dass man ja irgendwie nicht nutzlos ist, wenn man mit der Wissenschaft, wenn es dann nicht erfolgreich sein sollte am Ende. So.
Also Sie wirken sehr selbstbewusst und sehr stringent in Ihrem Tun. Gab es jemals Zweifel? Haben Sie irgendwann gedacht, oh, das, oder vielleicht dann auch schon, als Sie in Bochum waren, und Sie irgendwie sagten, war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung, da gab es Hürden, die es Ihnen schwerer gemacht haben?
Das mit den Hürden, da würde ich fast nein sagen, ich habe wirklich extrem viel Glück gehabt in meinem Leben. Also das ist einfach so und das gehört, glaube ich, auch dazu. Ich habe viele Menschen getroffen, die es mit mir sehr gut gemeint haben. Auch hier in Bochum habe ich das Gefühl, auch viele Menschen in der Fakultät getroffen zu sein, die mir sehr wohlgesonnen sind und mich sehr unterstützt haben und mir keine Steine in den Weg gelegt haben. Das habe ich von anderen Fakultäten anders gehört, im Umgang mit Nachwuchswissenschaftlern. Also mir wurde hier immer viel zugetraut und deswegen, also das würde ich fast sagen, so richtig echte Hürden, nee. Also eher nicht. Das mit dem Selbstbewusstsein ist eher was in den letzten Jahren gekommen ist, weil es ja vielleicht schon, also das war nicht Kokettieren, was ich berichtet habe, sondern ich habe immer eher daran gezweifelt, ob ich gut genug bin in dem Business. Es gibt auch noch sehr viel bessere Juristen als mich und das ist auch nicht völlig weg. Manchmal, wenn ich mich so in der Peer Group bewege und mit anderen öffentlich-rechtlichen Nachwuchswissenschaftlern rede, nicht mehr so, meine Güte, ey. Die sind schon noch ein bisschen schlauer und die sind schon irgendwie besser und also irgendwie, das ist so ein bisschen dieses Hochstapler-Syndrom, dass man irgendwann merkt einer, dass ich dich gut genug dafür bin. Das ist ein Frauenthema, total. Ja. Das hat mir auch meine damalige Chefin versucht, über die Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin auszutreiben. Ja. Das hat sie jedes Mal, wenn so ein Moment kam, gesagt, kein Mann sagt das, kein Mann macht das. So, das stimmt, glaube ich, in dem Maße auch nicht, aber im Schnitt ist das, glaube ich, richtig. Und das versuche ich mir, ich habe sie immer im Ohr, wenn ich denke, ich bin nicht dafür gut genug, habe ich immer meine ehemalige Chefin im Ohr, die mir quasi verbal eins um die Ohren haut, wenn ich das mache. Und sie hat in der Sache, glaube ich, recht. Und nein, also habe ich gezweifelt. Es macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Am Ende weiß ich ja auch jetzt noch nicht, ob es klappen wird, dass ich eine Lebenszeitprofessur bekomme. Ich hoffe das sehr, weil ich es einfach sehr gerne mache. Ich liebe den Job. Ich freue mich darüber. Es war auch, also ich habe ja vor knapp, also inzwischen fast 3 Jahren ist mein Sohn geboren und diese Monate, in denen ich nicht wirklich arbeiten konnte, waren für mich wirklich schwierig, weil ich einfach meinen Job so gerne mache. Also nicht, weil ich mein Kind nicht geliebt hätte, aber weil ich einfach wirklich meinen Job sehr, sehr vermisst habe in der Zeit und wie mein Mann immer sagte, du warst erst wieder glücklich, als du arbeiten konntest, so richtig. Da warst du viel ausgeglichener. Du hast zwar nicht geschlafen, aber du warst viel ausgeglichener, als du endlich wieder mal denken konntest und
das führt mich zur nächsten Frage. Also großartig, Sie haben also eine Familie, die Sie, wenn ich das richtig verstehe, was Sie von Ihrem Mann erzählen, auch sehr unterstützt.
Sehr.
Aber wie lässt sich das vereinbaren? Merken Sie einen schwierigen Spagat, dass Sie entweder sagen, Kinderbetreuung und Universitätsprofessur ist schwierig?
Ich glaube, nicht schwieriger als in jedem anderen Job. Phasenweise vielleicht sogar einfacher, weil man natürlich sehr frei ist in seiner Arbeitszeit. Also mehr oder weniger alles außerhalb Vorlesungszeiten und so ein paar festen Besprechungsterminen ist man ja in seiner Arbeitsaufteilung und Arbeitszeit maximal selbstbestimmt. Also ich weiß nicht, ob es irgendeinen Job gibt, in dem man selbstbestimmter ist als dieser Job. Deswegen, also man sagt immer, Wissenschaft ist sehr schlecht mit Familie zu vereinbaren. Ich verstehe, wo das herkommt, weil natürlich ich zum Beispiel ja nicht weiß, wo ich in 2 Jahren bin. Mhm. Also ist ja, ich habe hier eine befristete Stelle. Also ich weiß nicht, ob und wo ich eine Lebenszeitprofessur kriege. Und das kann natürlich dann irgendwie auch sein, dass das das andere Ende von Deutschland ist. Ja. Und das ist natürlich für die Familie gegebenenfalls schwierig. Da muss man nicht drum reden. Das weiß mein Mann auch. Also wir haben ja zusammen entschieden, dass wir das machen. Mein Mann ist damals auch für mich mit nach hier gezogen, weil ich hier den Job gemacht habe. Also wurde dafür sehr gelobt. Das Sympathische war, dass mein Mann dann immer gesagt hat, ich finde das total seltsam, dass man mich jetzt dafür lobt. Keine Frau wird dafür gelobt, dass sie mit ihrem Mann umzieht. Zumal es für ihn beruflich überhaupt gar kein Problem war. Also ich fand es toll, dass das für ihn keine Frage war. Ja. Aber er hat schon recht. also er hatte schon recht an der Stelle, dass ich sage, ja, also irgendwie ist das schon komisch, dass man mich, und zwar jeder, mich dafür so lobt, aber nicht, und das Gleiche ist jetzt mit der Kinderbetreuung der Fall, also ist das, also irgendwie sind Kinder mit Job immer schwierig zu vereinbaren, wenn man irgendwie, und zwar für jeden, glaube ich, weil Kinderbetreuung ist ein Problem in Deutschland, ist auch, haben wir immer noch nicht so, wie wir es brauchen, ehrlich gesagt, und das ist problematisch, wir haben auch keine Familie hier in der Nähe, sodass wir das irgendwie zu zweit machen müssen, wir kriegen das auch hin. Aber es ist definitiv herausfordernd. Wir haben eine Zeit lang viel meine Flexibilität genutzt, was dann dazu geführt hat, dass ich halt nachmittags unseren Sohn abgeholt habe, wenn, als die Tagesmutter eben zugemacht hat, dann ihn nachmittags betreut habe und dann dafür abends am Wochenende gearbeitet habe. Was irgendwie jetzt familiär gesehen auch nicht großartig ist. Also, dass mein Mann jetzt irgendwann gesagt hat, also der ist dann relativ schnell auf 80% runtergegangen und jetzt vor ein paar Monaten gesagt hat, dass ist doch Unsinn so, ich mache jetzt 60%, kümmere mich um die Care-Arbeit und du kannst wieder vernünftig arbeiten zu anständigen Zeiten. So. Insofern, ja, ich habe einen sehr unterstützenden Mann, der aber auch dafür wieder sehr gelobt wird und wieder sagt, naja, aber dich hat doch keiner dafür gelobt, dass du nachmittags dich um dein Kind gekümmert hast. Ja, es ist schon richtig, also ich finde es auch toll, dass er es macht und mich plagt die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, wenn ich nachmittags arbeite und weiß, dass er auch viel Arbeit auf dem Schreibtisch liegen hat, aber eben nicht mehr arbeitet. Und habe ihn irgendwann mal gefragt, ob ihm es genauso ging. Und habe gesagt, naja, schon irgendwie. Und ich habe gesagt, ich habe nie das Gefühl, dass Männer so ein schlechtes Gewissen haben dabei, weil das irgendwie vorausgesetzt wird. Aber vielleicht ist das auch falsch. Also ich habe jedenfalls so ein permanent schlechtes Gewissen, wenn er zurücksteckt mir gegenüber. Aber ja.
Aber Sie tun jetzt, also Sie wirken so, als würden Sie genau das tun, wo Sie hingehören und was Sie machen sollen.
Dankeschön. Danke. Ja, also ich bin auch sehr glücklich damit. Aber ja, also Familie und Job ist immer eine Herausforderung. Aber ich glaube, das, was man so landläufig sagt, dass es so schwierig vereinbar ist, Wissenschaft und Familie, das glaube ich einfach nicht. Also das finde ich nicht. Ich finde, also gerade diese Flexibilität gibt einem ja wirklich, klar, es macht auf der anderen Seite auch niemand den eigenen Job. Das war so nach der Elternzeit dann so, dass man halt irgendwie auf dem Papier Elternzeit hat. Aber die Arbeit, die ich liegen lasse, also jetzt mal abgesehen von den Vorlesungen, klar, die werden gehalten. Aber alles andere macht ja keiner. Keiner schreibt meine Kommentierung, keiner aktualisiert meine Kommentierung für mich. Keiner schreibt meine Aufsätze für mich, macht meine Forschungsprojekte. Das hängt schon alles immer an der eigenen Person, ne? Aber an sich ist das ja auch nicht schlimm. Also deswegen macht man es ja auch, wenn man das gerne macht. Das soll ja auch kein anderer machen.
Dann kommen wir schon eigentlich zum Schluss. Was möchten Sie Studentinnen von heute raten? Also wenn jetzt eine Studentin überlegt, in die Wissenschaft zu gehen, was würden Sie dir für Tipps geben können? Oder ja, wie könnte dies anstellen?
Ja, also ein Tipp, also das, ich habe ja gesagt, ich habe immer meine ehemalige Chefin im Ohr, die mir immer sagt, ich soll mich nicht so klein machen und soll selbstbewusst auftreten. Und das würde ich, also gerade Studentinnen, weil das stimmt, also das ist auch die Beobachtung, dass die eher dazu neigen, zu zweifeln, ob sie es können. Und einfach mal zu gucken, ob ihre männlichen Kollegen genauso zweifeln und wenn nicht, vielleicht das anzunehmen, zu sagen, du wirst es schon können. Also wahrscheinlich kannst du es, wenn du dir die Frage stellst. Und dann tu es auch. Und wenn irgendwer dir das zutraut, und das muss ja so sein, sonst wird man da nicht kommen, dann wird da was dran sein. Einfach mal Leuten vertrauen, die in dem Kosmos unterwegs sind und das wahrscheinlich beurteilen können und das dann auch machen und nicht immer hinterfragen, ob man das wirklich kann und ob man gut genug dafür ist. Das ist so ein typisches Frauenthema. Und ansonsten kommt es natürlich sehr darauf an, wo entsprechende Studierende gerade stehen. Wer noch gar keinen Kontakt zur Wissenschaft hat, also irgendwie nicht an Lehrstühlen, einfach mal versuchen, in diese Lehrstuhlwelt reinzukommen, sich mal als studentische Hilfskraft zu bewerben. Das ist ein super Einstieg, um mal zu gucken, was ist das eigentlich, wie läuft das? Und wenn das nicht geklappt hat, was natürlich auch sein kann, weil die Stellen begrenzt sind, auch nach dem ersten Examen, wenn man es will, einfach mal die Lehrstühle, die einen interessieren, anschreiben. Weil natürlich werden Stellen ausgeschrieben, aber manchmal irgendwie halt auch nicht und dann ergibt sich eher zufällig was. Ich glaube, meine eigene Erfahrung ist das beste Beispiel dafür. Jetzt habe ich das nicht mal aktiv selbst gemacht, sondern es wurde mir so, also es war mehr so ein großer Zufall, aber solche Stellen gibt es eben manchmal auch, die dann so vergeben werden und wenn man das Interesse hat, muss man einfach die Chance für sich, glaube ich, auch mal ergreifen und vor allen Dingen sich was zutrauen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und sich nicht immer von außen einreden lassen, dass dieser Weg, also zwischen ersten und zweiten Staatsexamen oder auch nach zweitem Staatsexamen, in irgendeiner Weise der Gründung einer Familie entgegensteht. Weil das ist das, was ich ganz oft höre von Leuten, die das erste Staatsexamen gemacht haben. Die sagen, nee, ich promoviere jetzt lieber nicht, ich will schnell fertig werden, ich will eine Familie haben. Ja, das könnt ihr. Das geht. Und nur weil man zwischendurch seine eigene Karriere verfolgt, verhindert das nicht. selbstverständlich ist das trotzdem ein legitimer Weg zu sagen, das ist, also das will ich damit nicht in Abrede stellen, aber zumindest sich selbst hinterfragen, ob das das ist, was man selbst meint, oder ob das das ist, was die Außenwelt an einen heranträgt.
Okay.
Das ist, glaube ich, das, was ich damit meine. Nicht so, so, es ist in keiner Weise zu verurteilen, wenn jemand sagt, das ist nicht mein Weg. Aber es muss eben auch die eigene Entscheidung sein.
Ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.